SRF 1.
Uhr. Willkommen zu den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Wer frei hat, genießt die Hitze am Wasser oder im Schatten. Doch selbst den Bauern und ihrer Ernte geht es überraschend gut.
Es sieht erstaunlich gut aus, weil wir bis April eigentlich genügend Wasser hatten.
Gute Nachrichten im Rendezvous. Das neue Abstimmungsbüchlein ist da, noch druckfrisch.
Also ich bin positiv überrascht davon. Ich finde, es kommt ziemlich frisch daher. Ich finde es optisch sehr ansprechend gelöst und sehr viel übersichtlicher als früher.
Viel Lob gibt's von der Politologin. Nach Italien trifft es jetzt Spanien. Hunderte Migranten aus Afrika landen in Spanien. Konservative Stimmen werden laut.
No es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor.
Spanien könne unmöglich Millionen von Afrikanern aufnehmen, die nach Europa kommen und hier ein besseres Leben führen wollten. Welche Bilder haben Sie bei Bangkok oder Thailand? Freundliche Menschen, scharfes Essen, himmlische Strände?
Das Land ist ganz und gar nicht demokratisch. Also Thailand ist eine Militärdiktatur, seit sich generell vor 4 Jahren an die Macht geputscht haben. Und das vergessen sehr viele Leute und sicher auch sehr viele, die hier kommen, um Ferien zu machen.
Um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt. Diese Woche Bangkok mit unserer Korrespondentin Karin Wenger. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Privakovic. Das Quecksilber steigt und steigt, heute bis auf die 35-Grad-Marke. Aus Bächen werden Rinnsale, die Wiesen werden gelb und die Erde trocken. Vor allem ältere Menschen und viele Tiere leiden unter der Hitze. Das kann je nach Region zu Problemen führen. Von einer Krise kann aber noch keine Rede sein. Und einzelne Branchen blühen regelrecht auf. Der Bericht von Max Ackermann.
In der Ostschweiz ist in den letzten Monaten so wenig Regen gefallen wie seit 150 Jahren nie mehr. Das stellt einzelne Bauern vor große Probleme, sagt Sandra Helfenstein vom Schweizerischen Bauernverband. Aber alles in allem gäbe es wenig Grund zur Klage.
Es sieht erstaunlich gut aus, weil wir bis April eigentlich genügend Wasser hatten. Das heisst zum Beispiel die Heuernte oder auch die Silage im Frühling, das ist sehr gut ausgefallen. Deshalb sind wir jetzt noch nicht in der Not.
Unterdurchschnittlich könnte die Kartoffelernte ausfallen. Auch Gemüse und Obst sind heikle Kulturen, aber die meisten Produzenten seien inzwischen gut gerüstet.
Das sind unterdessen Profibetriebe, die meisten, und die sind auch ausgerüstet zum Bewässern. Das ist dann einfach ein Kostfaktor, wenn sie halt viel bewässern müssen.
Etwas weniger und teureres Obst und Gemüse gäbe es wohl dieses Jahr, dafür aber qualitativ hervorragendes, auch weil Schädlinge den Kulturen weniger zusetzten als in anderen Jahren. Falls es noch lange trocken bleibt, könnte es allerdings knapp werden mit dem Futter für Kühe. Möglicherweise müssten einzelne Sennen die Alpsaison frühzeitig abbrechen und Talbauern Futter zukaufen, sagt Bauernverbandsprecherin Helfenstein. Aber unter dem Strich sehe es gut aus.
Wenn man das ein bisschen abwägt, sind wir eher im positiven Bereich.
Nicht mehr Probleme als in anderen Sommern, meldet auch die SBB. Zwischen 3 und 7 Mal pro Jahr komme es zu hitzebedingten Gleisverformungen, sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig. Dieses Jahr passierte das bis jetzt 2 Mal, bei Wildegg im Kanton Aargau und auf der Strecke Sissach-Olten. Die Gleise weiß bemalen, wie das in Italien geschieht und auch auf Linien der Rätischen Bahn getestet wird, sei vorläufig noch keine Option.
Bei der SBB wenden wir das System an, dass wir die Schienen mit Wasser kühlen. Sollte das eben in diesen ganz seltenen Fällen bei einer Gleisverwerfung auftreten.
Mit den fast schon üblichen Sommerproblemen kämpft auch die Rheinschifffahrt. Wegen des tiefen Pegelstandes können die Frachtschiffe nicht mehr mit voller Ladung fahren, bestätigt Jelena Dobritsch von den Schweizerischen Rheinhäfen.
Das heisst für die Schiffe, dass sie etwa 1/3 weniger Ladung mit sich führen können.
Das sei aber in den Sommermonaten fast immer so. Allerdings scheinen diese Niedrigwasserperioden länger zu werden.
Wir beobachten immer wie längere Niedrigwasserphasen und häufigere Phasen.
Das könne in Zukunft ein ernsthaftes Problem werden. Auf den Baustellen verlegen die Unternehmen so viel Arbeit wie möglich in die frühen Morgenstunden. Gesamtschweizerische Hitzeregelungen gibt es keine, aber die meisten Firmen achten auf passende Schutzkleidung der Mitarbeiter und verordnen häufige Trinkpausen. Trinken sei ohnehin für alle wichtig, betont das Bundesamt für Gesundheit, insbesondere für kranke und besonders sensible Menschen, für Kinder vor allem und auch für ältere Menschen. Einzelne Spitäler melden mehr Notfallpatienten, die wegen Kreislaufkollaps, Schwindel und Kopfschmerzen eingeliefert werden. Aber auch hier, von einer Krise zu sprechen, wäre maßlos übertrieben.
Max Ackermann. Ein Rezept gegen die neue Hitze in der Schweiz ist ein langfristiges. Es heißt Douglasie. Mehr dazu später in der Sendung. Frank Urbaniok, er war mehr als 21 Jahre lang Leiter des psychiatrisch-psychologischen Dienstes des Kantons Zürich. Nun tritt er zurück, weil er krank ist. Nina Gigax.
Urbaniok müsse wegen einer schweren Erkrankung beruflich kürzer treten, schreibt der Kanton Zürich in einer Mitteilung. Er verlasse deshalb das Amt für Justizvollzug. Urbaniok hat europaweit Spuren hinterlassen. In der Schweiz reformierte er die Therapie von Straftätern. Er richtete sie konsequent auf die Verhinderung weiterer Straftaten aus. Gegenüber Fernsehen SRF sprach Urbaniok 2013 vom sogenannten Präventionsprinzip.
Wenn wir Personen haben, die Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben, schwere Gewalt- und Sexualstraftaten, dann hat die Gesellschaft ein Recht, dass man versucht, Rückfälle zu verhindern. Eine Zahl dazu. Wir wissen im Kanton Zürich, dass die verurteilten Gewalt- und Sexualstraftäter zu 70% vorher schon einmal Kontakt mit der Justiz hatten. Und dann macht es doch Sinn zu sagen, was können wir tun, dass diese 70%, dass die nicht mehr rückfällig werden.
Letztes Jahr bekam Urbaniok eine Auszeichnung für sein Lebenswerk von der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsychologie. In der Laudatio heißt es, Urbaniok habe die forensische Psychiatrie in der Schweiz in den letzten 20 Jahren geprägt, wie kaum ein zweiter vor ihm.
Und damit weiter zu den Nachrichten in der Übersicht. Nina Gigax. Menschen mit Migrationshintergrund stehen in der Schweiz finanziell und materiell schlechter da im Vergleich zu jenen ohne Migrationshintergrund.
Und zwar oft auch dann, wenn sie gleich alt und gleich gut ausgebildet sind. Das zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2016. So hätten etwa Personen mit Migrationshintergrund oft ein tieferes Einkommen oder lebten häufiger in einem Haushalt, der finanzielle Schwierigkeiten habe, schreibt das Bundesamt. Die Schweizer Wirtschaft dürfte sich in den nächsten Monaten etwas über dem Durchschnitt entwickeln. Davon geht die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, aus. Das KOF-Konjunkturbarometer lag im Juli mit 101,1 Punkten weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Das Rätsel um Flug MH370 der Malaysia Airlines bleibt weiter ungelöst. Man sei nicht in der Lage, den Grund für das Verschwinden zu erklären, heißt es im offiziellen Abschlussbericht der malaysischen Regierung. Die Boeing 777 der Malaysia Airlines verschwand im März 2014 von den Radarschirmen auf ihrem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. An Bord waren 239 Menschen. Experten vermuten das Wrack irgendwo auf dem Grund des südlichen Indischen Ozeans. Rund 100.000 Delfine und Kleinwale werden laut Schätzungen weltweit jedes Jahr getötet. Das sind mehr als bisher angenommen, schreiben die Organisationen Animal Welfare Institute, Whale and Dolphin Conservation und Pro Wildlife in einem Bericht. Grund für die Zunahme der Delfin- und Kleinwaljagd ist demnach, dass immer mehr Menschen Delfinfleisch essen. Außerdem werden die Delfine als Köder für teure Speisefische wie Hai oder Thunfisch benutzt. Mehr nach Delfinen gejagt wird in Lateinamerika, Afrika und Asien. Der Schweizer Bobpilot Clemens Bracher beendet seine Karriere. Laut eigenen Angaben sei das finanzielle Risiko zu groß. Der 31-jährige Bracher hatte letzte Saison ein Weltcuprennen im Zweierbob gewonnen sowie EM Silber geholt. Damit fährt nun kein Schweizer Athlet mehr im Weltcup mit. Und das Wetter am Nachmittag und Morgen scheint meist die Sonne bei 31 bis 35 Grad. In den Bergen entladen sich am Nachmittag und Abend jeweils vereinzelt Schauer oder Gewitter.
Die Hitze, die Klimaerwärmung, auch der Schweizerwald leidet darunter. Die Trockenheit setzt besonders altbekannten Baumarten stark zu. Fichten zum Beispiel sind sprichwörtlich brandgefährlich. Darum pflanzen Förster jetzt vermehrt die Douglasie an. Denn diese Tanne soll der Klimaerwärmung trotzen. Alex Moser hat sich den Baum der Hoffnung zeigen lassen.
Oberhalb von Zelzach am Jurahang, mitten im Wald, thront sie 40 Meter hoch, deutlich höher als die umliegenden Bäume. Eine Douglasie. Ein besonderer Nadelbaum, sagt Förster Thomas Studer.
Das ist die Mutter des Waldes. Das sehen Sie ja. Die grosse Erscheinung dieses Baumes ist natürlich sehr eindrücklich. Das macht die Douglasie auch aus, dass sie ein mächtiger Baum ist, eigentlich alle unsere einheimischen Bäume überragt um bis zu 10 Meter. Und das ist eigentlich auch das, was natürlich fasziniert, auch vom Nutzen her dieses Baumes.
In diesem Mischwald stehen noch 20 weitere, etwas kleinere Douglasien. Auch sie überragen die anderen Bäume. Thomas Studer ist Revierförster des Forstkreises Leberberg und Mitglied einer Arbeitsgruppe, die über neue Baumarten in den Solothurner Wäldern diskutiert.
Es ist jetzt eigentlich eine Chance im Moment, dass wir diese Gastbaumarten, die auch hinsichtlich Klimaerwärmung sich gut eignen würden, dass man die einbringt. Und da drängt es sich eigentlich auf, sich Gedanken zu machen, welche Baumarten langfristig diese Klimaerwärmung eigentlich am besten standhalten.
Die Douglasie scheint hier ideal zu sein. Sie bringt nicht nur deutlich mehr Holz als die altbekannten Baumarten, sondern erträgt auch wärmere Temperaturen besser als beispielsweise Fichten. Denn die Douglasien haben Pfahlwurzeln, die tief in den Boden gehen, die Fichten hingegen nicht. Längere Trockenperioden werden für die Fichten mit ihren flachen Wurzeln zum Problem.
Bei den Fichten merken wir schon, da ist eine Alarmstufe rot, oder? Weil die Borkenkäfergefahr ist dann relativ groß, weil die Bäume ja nur oberflächlich Wurzeln schlagen bei der Fichte. Und dann sind sie schnell unter Stress, weil das Wasser fehlt.
Die Förster sehen deshalb Douglasien als Ersatz für die Fichten in den Schweizer Wäldern. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Die Douglasie ist kein einheimischer Baum. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist im Westen Nordamerikas. Vor knapp 200 Jahren wurde sie nach Europa importiert. Naturschutzkreise zeigten sich in den letzten Jahren skeptisch, dass diese Art vermehrt gepflanzt werden soll. Es gab Bedenken, dass dieser Baum andere Arten verdrängt. In Deutschland wurde die Douglasie vor einigen Jahren gar auf die schwarze Liste der invasiven Arten gesetzt. Zu Unrecht, sagt Thomas Wohlgemuth vom Institut für Wald, Schnee und Landschaft.
Die Douglasie ist nicht invasiv. Ich kann die vergleichen mit der Robinie oder mit dem Götterbaum. Die haben Samen, die sich rasch verbreiten lassen. Bei der Douglasie muss der Same mit Wind verbreitet werden. Der fällt nicht weiter als 100 Meter vom Baum weg. Und damit ist eigentlich eine rasche Ausbreitung nicht gewährt.
In Deutschland hat der Naturschutz seinen Widerstand schließlich aufgegeben. Seither setzt sich diese Baumart durch. 2% der Bäume in Deutschland sind bereits Douglasien. In der Schweiz sind es heute 0,4%. Doch der Douglasienbestand dürfte auch in der Schweiz zunehmen, sagt Thomas Wohlgemuth.
Sie wird im Moment weiter gepflanzt. Meines Erachtens sehr häufig in Waldöffnungen wird sie beigemischt, quasi als Versicherungsbaum für eine wärmere und trockenere Zukunft, weil sie eben wirklich trockenresistent ist. Also ich denke, ihre Bedeutung wird deutlich zunehmen.
Das sieht auch Förster Thomas Studer so. Auch wenn die Douglasie noch als fremder Baum gilt, sei er nach über 100 Jahren in den Schweizer Wäldern durchaus angekommen.
Ja, ich würde sagen, er ist sehr gut integriert, wie man das sagt heutzutage. Und deshalb, es ist nicht eine einheimische Baumart, aber es ist eine standortsgerechte Baumart. Er passt hierhin. Und unsere Erfahrungen sind eigentlich durchwegs positiv.
Man dürfte sich in Zukunft also daran gewöhnen, dass in den Wäldern im Mittelland noch mehr dieser amerikanischen Bäume stehen. Auffällig hoch und stark.
Rendezvous, das erwartet Sie noch. Jetzt wird Meinungsbildung einfacher, verspricht das neue rote Abstimmungsbüchlein. Jetzt wird auch Spaniens Willkommenskultur getestet und ähnliche politische Töne wie in Italien werden laut. Töne von rechts. Jetzt kann Simbabwes Volk wieder die eigenen Geschicke lenken. Erste Wahlen seit Jahrzehnten, nach Mugabes Sturz. Und Wenn sich China plötzlich für Homosexualität interessiert, dann geht's um Taiwan. Von dieser Auflage können Zeitungen in der Schweiz nur träumen. Ganze 5,4 Millionen Bundesbüchlein werden jeweils vor den Abstimmungen an die Stimmberechtigten verschickt. Mehr schafft keine andere gedruckte Publikation. Nur wahnsinnig attraktiv war das Bundesbüchlein nicht aufgemacht bis jetzt. Und auch inhaltlich wurde es immer wieder kritisiert, weil der Bund darin nicht neutral genug informiere, sagen Kritiker. Der Bund hat jetzt auf diese Kritik reagiert und das Bundesbüchlein überarbeitet. Sabine Gorge hat sich das erste neue Exemplar angeschaut.
Der erste Eindruck des neuen Abstimmungsbüchleins: größere Schrift, knalligeres Rot.
Die Idee war, dass es so ein bisschen aussieht wie der Schweizer Pass,
sagt René Lenzin, der stellvertretende Leiter Kommunikation der Bundeskanzlei. Beim Blättern fällt auf, weniger Bleiwüste, mehr Luft, mehr Farbe, mehr Grafiken, kürzere Erklärungen. So soll die Leserführung besser werden, denn wichtig sei ja, dass die Leute den Inhalt verstehen würden und sich damit auseinandersetzten, sagt René Lenzin.
Wir haben auch eine Fokusbefragung gemacht und haben dort von verschiedenen Leuten gehört, dass sie häufig das Büchlein am Anfang beginnen und dann irgendwann aber aufhören. Und wenn dann die dritte Vorlage erst auf Seite 50 beginnt, besteht das Risiko, dass sie zu dieser dritten Vorlage gar nichts mehr lesen.
Deshalb gibt es jetzt am Anfang das Wichtigste zu jeder Vorlage in Kürze und erst nachher die ausführlichen Erklärungen inklusive Gesetzestexte. Eine weitere wichtige Änderung: neu erhalten Initiativ- und Referendumskomitees gleich viel Platz für ihre Argumente wie der Bundesrat. Der Bund versucht so, den Kritikern des Büchleins weniger Angriffsfläche zu bieten.
Es gab immer wieder Kritik am Büchlein, dass es einseitig sei. Und obwohl wir rechtlich nicht verpflichtet wären, das zu machen, haben wir gesagt, vielleicht können wir die eine oder andere Polemik damit etwas glätten. Und ich glaube, es stärkt die Glaubwürdigkeit eines bereits glaubwürdigen Produkts, wenn der Bundesrat den Komitees gleich viel Platz gibt.
Was sagt die Expertin zum neuen Abstimmungsbüchlein? Politikwissenschaftlerin Martina Musson vom Forschungsinstitut GFS ist positiv überrascht.
Man kann die Sachen schnell finden, die man sucht, wenn man möchte. Man muss nicht das ganze Büchlein durchblättern, um das Wichtigste in Kürze zur zweiten oder zur dritten Vorlage zu finden. Ich finde es optisch sehr ansprechend gelöst und sehr viel übersichtlicher als früher.
Doch Auffrischung hin oder her, den Vorwurf an den Bund, das Büchlein informiere einseitig, werde es auch weiterhin geben, sagt Martina Musson.
Ich denke, das ist zu einer Art Kampagnenelement auch geworden, der Initiativkomitees insbesondere. Sie benutzen das auch, um damit natürlich in die Medien zu kommen und ihr Anliegen so auch zu transportieren und vielleicht noch 4-5 Artikel mehr auf ihrer Seite oder zu ihrem Thema zu generieren.
Trotz Redesigns werden also die Diskussionen ums Abstimmungsbüchlein wohl nicht verstummen.
Noch eine dringende Meldung von der Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.48 Uhr. Im Tessin ist die A2 Richtung Gotthard zwischen Bissone und Lugano Süd nach einem Unfall gesperrt. Die Polizei bittet um eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge. Seit Italien die Häfen für Migranten aus Afrika geschlossen hat, ist Spanien das neue Hauptziel dieser Menschen. Das stellt die Internationale Organisation für Migration fest. Schon 40% aller Migranten, die im Mittelmeer unterwegs sind, erreichen Spanien. Die meisten erreichen das Festland bei Algeciras, der Hafenstadt an der Meerenge von Gibraltar. Martin Dura hat mit dem Bürgermeister von Algeciras gesprochen.
Das Wort Notstand hört er nicht gern. José Ignacio Landaluce Calleja bemüht sich um einen souveränen, einen staatsmännischen Auftritt. Er ist Bürgermeister von Algeciras und Senator in Madrid, ein Konservativer. In seiner Stadt sind tausende Migrantinnen und Migranten angekommen. Der Bürgermeister geht hin und redet mit ihnen.
Vienen pues habiendo superado mil necesidades, mil dificultades, mil
Sie alle haben tausende Nöte, tausende Schwierigkeiten, tausend Wegstrecken voller Hindernisse und Gefahren durchgestanden. Sie haben körperlich und seelisch einen sehr anstrengenden Weg hinter sich. Darum sind sie zuerst einmal glücklich, hier anzukommen, sagt der Bürgermeister von Algeciras. Die Leute seien in guter Verfassung und froh, den Boden erreicht zu haben, von dem sie lange geträumt hatten. Die Stadt sei überfordert, hört man, liest man auch in den spanischen Medien. Landaluce sagt es nicht so. Er tönt an, er formuliert indirekt. Jetzt, sagt er, jetzt müssen alle handeln. Unsere Regierung muss das Problem anpacken. Brüssel muss helfen, Marokko muss helfen, um die Migrantenströme zu unterbinden. Und wir müssen schnell ein Zentrum eröffnen, das die vielen Menschen aufnehmen kann. Zur Diskussion steht ein alter Teil des Hafens mit leeren Lagerhallen. Wir können nicht warten, sagt Landaluce, der Bürgermeister. Keinen Tag können wir warten. Das klingt schon dringlich. Aber gegenüber einer konservativen Madrider Zeitung ist er noch deutlicher geworden und hat seine Stadt das neue Lampedusa genannt. Diese Affiche ist dramatisch.
Es correcta la cita. Y por qué le digo, estamos en un problema humanitario, sí o no?
Ja, das stimmt, sagt José Ignacio Landaluce. Das habe ich gesagt, weil wir es mit einem großen humanitären Problem zu tun haben, sagt er und betont auch, die Schleppermafia habe die Mittelmeerrouten nach Westen verlegt. Übersetzt heißt das, Spanien hat mehr zu gewärtigen. Wir sind erst in der Mitte des Jahres. Innenminister Grande Marlaska weiß das, behauptet aber zu Besuch im Süden, die Lage sei unter Kontrolle. Hilfswerke widersprechen vehement und reden vom Kollaps des ganzen Systems. Der sozialistische Minister seit 2 Monaten im Amt zeigt auf seine Vorgänger.
Aquí ha habido un poco de imprevisión.
Es fehlte etwas an Voraussicht, sagt Marlaska. Die letzte Regierung hätte Ende 2017 schon erkennen können, wie die Migration sich entwickelt. Wir hatten damals schon Rekordzahlen. Dass die weiter ansteigen würden, war zumindest denkbar, sagt der Minister. Die Zahlen geben ihm recht. Der neue konservative Parteichef Pablo Casado kontert mit Äußerungen, denen genau diese Grundlage fehlt.
No es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor.
Spanien brauche jetzt eine Partei, die den Leuten die Wahrheit sage, auch wenn sie politisch unkorrekt klinge. Spanien könne nicht alle Migranten akzeptieren. Spanien könne unmöglich Millionen von Afrikanern aufnehmen, die nach Europa kommen und hier ein besseres Leben führen wollen, sagt Casado. Bisher redet man von 24.000 Migranten in diesem Jahr. So sehen die Fakten aus. Ob sich in der öffentlichen Debatte Spaniens Fakten oder Fantasien besser halten, weiß derzeit noch niemand.
Martin Dura. Angesichts der Entwicklungen in Spanien fragt sich, welche Rolle Marokko spielt. Marokko, das über 60 Milliarden Euro verlangt, um die Menschen aufzuhalten. Wir klären die Rolle Marokkos heute Abend im Echo der Zeit um 18 Uhr. Es ist eine Premiere nach 37 Jahren. Erstmals nach so langer Zeit wählt Simbabwe einen neuen Präsidenten. Nach der Despotie Mugabes riecht es nun nach einem Neuanfang und im Land herrscht viel Euphorie. Mit dem jungen, charismatischen Oppositionsführer Nelson Chamisa scheint ein Machtwechsel möglich. Und so gehen heute viele Wahlberechtigte für Chamisa stimmen. Auch diese Wählerin, die unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier begleitet.
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Es ist 6 Uhr morgens und Cheska Machingura macht Tee zum Frühstück. Heute sei ein historischer Tag.
A new Zimbabwe is born today. A new Zimbabwe is born today.
Denn wie viele Zimbabwerinnen und Zimbabwer hat Cheska Machingura genug von der Partei, welche Zimbabwe seit der Unabhängigkeit regiert. Genug von ZANU-PF.
ZANU-PF, I'm fed up with ZANU-PF. I'm fed up with ZANU-PF. I'm fed up, 100% fed up.
Robert Mugabe hatte in den fast 4 Jahrzehnten an der Macht die politischen Rechte von Zimbabwerinnen und Zimbabwern brutal beschnitten. Meinungsfreiheit war kein Thema, politische Morde und Bespitzelung dagegen sehr. Die Wirtschaft des Landes ist zusammengebrochen, die Arbeitslosigkeit ist riesig. Darum stimmt Cheska Machingura für Oppositionsführer Nelson Chamisa.
He's young and energetic. If my father is retiring at 65 from work, why would I
Vote for someone who is 75.
Er ist jung und energetisch. Wenn mein Vater mit 65 in Pension gehen muss, warum sollte ich für den Kandidaten der Regierungspartei stimmen, der 75-jährig ist? Außerdem sei jener Emmerson Mnangagwa doch genau gleich wie Robert Mugabe.
So I will not vote for Mnangagwa. He's the same as the old Mugabe.
Und so stimmt Cheska Machingura wie viele Simbabwer nicht in erster Linie für die Opposition, sondern gegen die Regierungspartei ZANU-PF, gegen das System ZANU-PF. Die 47-Jährige, die sich mit Taxifahren, Kleider verkaufen und Geldwechseln auf dem Schwarzmarkt durchschlägt, steigt ins Auto und macht sich auf ins Wahllokal. Noch nie war es ihr so wichtig, wählen zu gehen. Doch sie hat Vorbehalte.
I doubt if this election will be free and fair. Because ZANU-PF has always been rigging elections.
Ich glaube nicht, dass diese Wahlen frei und fair sein werden. Schließlich hat ZANU-PF bis jetzt noch jede Wahl manipuliert. Nichtsdestotrotz stehen bereits vor der Eröffnung der Wahllokale rund 100 Menschen in der Schlange. Die Aussicht auf einen tatsächlichen Machtwechsel ließ viele Simbabwe in den frühen Morgenstunden an die Urnen strömen. Die Leute wollen wirklich wählen. Denn wählen braucht in Simbabwe Geduld. Das muss auch Cheska Machingura feststellen. 3,5 Stunden steht sie in der prallen Sonne, dann kommt sie doch noch zum Zug. Sie steckt den ausgefüllten Wahlzettel in die Plastikurne. Nun kann ich nach Hause. Und dort bleibt ihr nur noch das Beten, dass alles gut läuft.
Die Reportage von Anna Lemmenmeier im Rendezvous. Die Zeit, es ist 1:04. Die Republik China, so heißt Taiwan offiziell, ist unabhängig. Irgendwie zumindest, denn der Status der Insel ist umstritten. Taiwan hat eine demokratisch gewählte Regierung und ein eigenes Militär. Weltmarken wie Acer sind made in Taiwan. Aber in den Augen der Volksrepublik China ist die Insel Taiwan seit der Revolution von 1949 eine abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll. Sie sehen Beziehungsstatus kompliziert und diese Beziehung ist in letzter Zeit noch komplizierter geworden. Peking zieht nämlich die Schraube gegenüber Taiwan weiter an. Frage deshalb an unseren Korrespondenten Martin Aldrovandi in Shanghai. Warum ist das so?
Ja, das ist so, seit Präsidentin Tsai Ing-wen in Taiwan an der Macht ist, also seit gut 2 Jahren. Seither geht es mit den Beziehungen zwischen Taipeh und Peking bergab. Weiterhin, ihre Partei, also Tsais Partei, die DPP, die setzt sich stark für ein starkes Taiwan ein, ist China gegenüber sehr kritisch. Die Vorgängerregierung, die hat ja noch anerkannt, dass es nur ein China gibt, auch wenn Taipeh und Peking dies unterschiedlich interpretieren dürfen. Aber von diesem Konsens will Tsai nichts wissen. Und dann findet auch eine Annäherung statt zwischen den USA und Taiwan. Also die USA, die haben ja unter anderem erst gerade eine de facto Botschaft in Taipeh eröffnet für umgerechnet 250 Millionen Franken, ohne es natürlich dann offiziell Botschaft zu nennen. Und dann war noch das direkte Telefongespräch ja zwischen Tsai Ing-wen mit Donald Trump nach dessen Wahl. Und all das, das hat China verärgert.
Und was ist jetzt genau das Ziel der Chinesen?
Das Fernziel der Chinesen ist ganz klar, das ist eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland von Taiwan. Das ist derzeit aber nicht möglich, auch weil ein Großteil der Taiwaner sich eben nicht mit der Volksrepublik China identifiziert. Und eine gewaltsame Übernahme, das wäre sehr riskant und auch kostspielig. Das heißt, man versucht derzeit Taiwan so gut wie es geht international zu isolieren und zeigt damit der taiwanischen Bevölkerung, aber auch der Politik, dass ein China-kritischer Kurs eben auch viele Nachteile mit sich bringt.
Es ist ja so, dass Peking die Insel Taiwan eben nicht nur als eigene Provinz betrachtet, sondern Peking verlangt auch von anderen Regierungen, Taiwan als Teil Chinas zu bezeichnen. Das sowohl für Organisationen wie die UNO, wie auch für Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele. Neu, aber auch für Nischenveranstaltungen. Kein Anlass ist im Moment für Peking zu klein, um sich einzumischen. In Taiwan ist die Entrüstung groß. Das konnten Sie ja selbst vor Ort feststellen, Martin Aldrovandi. Hören wir doch Ihren Bericht.
China unterdrückt Taiwan und übertreibt es allmählich. Die Reporterin im taiwanischen Fernsehen ist sichtlich genervt. Aus ihrer Entrüstung macht sie keinen Hehl. Der Stein des Anstoßes, die ostasiatischen Jugendspiele. Eine Veranstaltung, die in den internationalen Medien, wenn überhaupt, nur am Rande stattfindet. Doch China hat Druck ausgeübt. Taiwan musste die Spiele für nächstes Jahr absagen. Und China macht auch Druck auf die diesjährigen Gay Games. Die Taiwaner dürfen dort ihre Nationalflagge nicht hissen. Der taiwanische Aktivist Chen Zhuwei ist empört. Als Taiwaner sind wir sehr wütend darüber, was China hier in Paris verlangt. Wir sind wütend und gleichzeitig auch traurig, wie sie unsere Identität unterdrücken. Dass sich China nun sogar für Spiele von Schwulen und Lesben interessiert, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Während Taiwan bei den Rechten von Homosexuellen das fortschrittlichste Land Asiens ist, hinkt China hinterher. Doch auch hier, das Vorgehen zeigt, wenn es um Taiwan geht, fühlt sich Peking für alles zuständig. Sogar für die Webseiten internationaler Fluggesellschaften. Diese dürfen Taiwan nicht mehr als eigenes Land bezeichnen, fordert China schon seit Monaten. Die meisten Fluggesellschaften lenken inzwischen ein, bezeichnen es nun als Taipei, China oder lassen die Länderbezeichnung ganz weg. Taiwans Regierung protestierte dagegen, sogar US-Präsident Donald Trump kritisierte China dafür. Genützt hat es nichts. Parlamentarier Zhang Liaowantian der Regierungspartei DPP sagte gegenüber taiwanischen Journalisten: China übt international Druck aus, weil es wirtschaftlich immer mehr Einfluss hat. Die meisten Fluggesellschaften finden das nicht gut, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als hier nachzugeben. Auch wenn wir das natürlich bedauern. Mit seiner pragmatischen Antwort beschreibt Zhang das Problem sehr genau. Mit der größten Nation, dem wachsenden Markt Chinas, will es sich kein Unternehmen, keine Organisation verderben. Die Gefühle der Taiwaner müssen da hinten anstehen.
Mit dem Bericht von Martin Aldrovandi ist es 1:1. Im ersten und vierten Zeit fürs Rendezvous mit der Welt und mit Karin Wenger. Unsere Korrespondentin für Südostasien berichtet seit 2016 aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Früher hat sie in Neu-Delhi gelebt und sie sagt, im Vergleich zu Neu-Delhi sei Bangkok wie Ferien. Mehr dazu nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Nina Gigax.
Feuer entfachen verboten, das gilt neu auch in den Kantonen Luzern, Schwyz und Zug, wie die Behörden melden. Das absolute Feuerverbot im Freien gilt auch für Feuerwerk. Nur Grillieren mit dem Gasgrill im eigenen Garten oder Balkon ist erlaubt. Ein absolutes Feuerverbot gilt auch schon im Wallis und im Tessin. Frank Urbaniok, der langjährige Leiter des psychiatrisch-psychologischen Dienstes des Kantons Zürich, tritt zurück, weil er krank ist, wie der Kanton Zürich mitteilt. Urbaniok reformierte die Therapie von Straftätern, indem er sie auf die Prävention ausrichtete. Das Abstimmungsbüchlein des Bundes. Es kommt im September erstmals neu daher. Herzstück der neu gestalteten Broschüre sei die Doppelseite in Kürze, schreibt die Bundeskanzlei. Sie enthalte alle Informationen für eilige Leserinnen und Leser.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.